Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die deutsche Wirtschaft läuft auf Sparflamme. Auf die ostdeutschen Bundesländer trifft das aber nicht zu. Dort dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr mehr als doppelt so stark ausfallen wie in Gesamtdeutschland. Und das liegt auch an Erfolgsgeschichten wie dem Chemiepark Leuna. Dabei hatte der russische Angriff auf die Ukraine Leuna in eine tiefe Krise gestürzt. Es gibt noch andere solcher Erfolgsgeschichten, zuletzt der Spatenstich beim Chipkonzern TSMC. Aber kommen Sie an und hinterlassen Sie auch nachhaltig Spuren? Darüber reden wir gleich. Und auch über den Stahlkocher ThyssenKrupp, der aktuell in einer schweren Krise steckt. Was sich derzeit bei ThyssenKrupp abspielt, ist alles andere als eine Erfolgsstory. Über das Schicksal der Stahlsparte gibt es ein Hauen und Stechen. Die Hütte brennt im wahrsten Sinne. Anteilseigner teilen gegen die Arbeitnehmerseite aus und umgekehrt. Der Chef von ThyssenKrupp hat wiederum die Manager der Stahlsparte auf dem Kieker. Mischa Erhardt über eine ziemlich verfahrene Situation in einem Traditionsunternehmen.
Einig ist man sich, dass es mit dem Stahlkocher ThyssenKrupp Stihl weitergehen soll. Nur wie, darüber wird seit Monaten zwischen dem Mutterkonzern und der Stahlsparte gestritten. In Person stehen sich ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez und Stahlchef Bernhard Osburg gegenüber. Nun ist der Streit so weit eskaliert, dass Medienberichten zufolge 3 Vorständen der Stahlsparte Aufhebungsverträge angeboten wurden, darunter auch Bernhard Osburg. Ob dem so ist und was daraus wird, vielleicht wird die für heute angesetzte Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp Stihl eine Antwort auf diese Frage geben. Ganz sicher will sich der Mutterkonzern von der seit Jahren defizitären Stahltochter insgesamt trennen. Ein Fünftel der Anteile wurden bereits an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky verkauft. Streit gibt es vor allem um eine mögliche Mitgift bei der weiteren Trennung von der Tochter. Während die Pläne von Stahlchef Bernhard Osburg für anstehende Investitionen und Kosten einen Betrag von bis zu 2 Milliarden Euro vorsahen, möchte Miguel Lopez als Chef des Gesamtkonzerns am liebsten kein Geld mitgeben. Jedenfalls gehen dem ThyssenKrupp-Chef die Umstrukturierungspläne des Stahlchefs nicht weit genug. Unbestritten aber ist, dass die Stahlsparte mit ihren rund 27.000 Beschäftigten wirtschaftlich in schwierigem Fahrwasser navigiert.
Die Herausforderungen sind sehr groß, da muss man nicht drum herum reden.
So ThyssenKrupp-Finanzvorstand Jens Schulte vor wenigen Wochen. Konzernchef Miguel Lopez buchstabiert die Herausforderungen aus.
Die Nachfrage ist zu gering, die Kosten sind zu hoch, insbesondere für Energie. Überkapazitäten drücken auf die Preise. Billigimporte aus Asien machen uns das Leben schwer.
Daher sind, auch das ist wohl unumstritten, Umstrukturierungen nötig. Zumal auch Stahlkocher die Transformation hin zu grünem Stahl, also einer möglichst CO2-freien Produktion, stemmen müssen. Die IG Metall befürchtet, dass einer Neuausrichtung nach dem Modell des Managements des Mutterkonzerns 10.000 Stellen zum Opfer fallen könnten. Zudem werfen sie dem Management um Miguel Lopez Intransparenz bei seinen Entscheidungen über die Stahlsparte vor. Deswegen haben sich auch heute viele 100 Stahlarbeiter aus Duisburg und Umgebung vor der Konzernverwaltung versammelt, um ihrem Unmut Luft zu machen. Denn genau dort hat am Nachmittag die Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp Stihl begonnen, unter Vorsitz des früheren Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel. Denn der ist in diesen stürmischen Zeiten der Aufsichtsratschef bei ThyssenKrupp Stihl.
Bundeswirtschaftsminister Habeck und NRW-Ministerpräsident Wüst wollten die Aufsichtsratssitzung sogar verschieben. Wir schalten am Ende der Sendung live nach Duisburg. August 2022, da lag die Inflationsrate bei rund 7%. Im August 2024 sieht das Bild ganz anders aus. Die Inflationsrate ist nach ersten Schätzungen auf 1,9% gefallen, nach einem leichten Anstieg im Juli. Das ist der tiefste Stand seit April 2021. Damit wäre das Ziel der Europäischen Zentralbank erreicht und das wäre ein Erfolg. Ist das aber auch nachhaltig? Gregor Lischka.
Holger Bahr ist Ökonom bei der DK Bank. Er sieht vor allem die im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Energiepreise als entscheidenden Faktor für diese Entwicklung.
Vor einem Jahr im Sommer sind Ölpreise und mithin Benzinpreise deutlich gestiegen, weil die OPEC das Angebot verknappt hatte.
So Bahrs Analyse heute im Deutschlandfunk. Aufgrund dieser speziellen Vorgeschichte sieht er dementsprechend auch noch keine nachhaltige Normalisierung bei der Inflation, sondern mehr eine Art Sondereffekt am Werk.
Insofern darf man noch nicht zu erleichtert sein. sein.
Auch andere Expertinnen und Experten befürchten, dass der Ausflug unter die 2%-Marke daher nur von kurzer Dauer sein könnte. Dennoch geht der Trend aus Sicht der Verbraucher und Notenbanken grundsätzlich in die richtige Richtung. Im Juli hatte die Teuerungsrate beispielsweise noch bei 2,3% gelegen. Und auch in Bezug auf die Löhne veröffentlichte das Statistische Bundesamt heute erfreuliche Daten. Die Reallöhne wuchsen demnach von April bis Juni um durchschnittlich 3,1% zum Vorjahreszeitraum. Heißt, die Kaufkraft der deutschen Beschäftigten erholt sich weiter. Nur auch hier bremst Holger Bahr von der DK Bank ein wenig die Euphorie.
Reallohnzuwächse in der Zukunft wären sehr schön. Allein wenn sie sehr überbordend wären, würde sich das in der Inflationsrate niederschlagen und würde es Notenbanken schwerer machen. Das gilt es zu berücksichtigen.
Dennoch sieht Bahr angesichts der heute veröffentlichten Inflationsdaten den Spielraum für weitere Zinssenkungen der EZB in den kommenden Wochen und Monaten gegeben. Sinkende Inflation, steigende Reallöhne und mögliche weitere Zinssenkungen. Ob all diese für die Konjunktur prinzipiell guten Nachrichten dabei helfen werden, die aktuell eher schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu beleben, daran gibt es auch angesichts anderer Meldungen aus den letzten Tagen aber wohl noch Zweifel.
Wir hatten ja erwartet, dass angesichts steigender Einkommen auch die Konsumlaune sich belebt. Aber die Menschen sparen, machen sich offenbar Sorgen über die Zukunft. All das trägt eben dazu bei, dass wir nicht aus dieser Krise herauskommen.
So beispielsweise der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuest, anlässlich der Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex vor wenigen Tagen. Laut dem Bericht trübt sich die Stimmung bei den deutschen Unternehmen aktuell weiter ein. Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls verbucht die heute veröffentlichten Daten als Erfolg. Die Leute haben wieder mehr Geld im Portemonnaie, schreibt er heute auf X. Seine Botschaft: Gut so, wir bleiben dran.
Gregor Lischka berichtete, im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt hat es am Montagmorgen gebrannt. Ursache war eine Verpuffung. Der Brand wurde schnell gelöscht. Leuna steht vor allem dafür, erfolgreich aus einer massiven Krise hervorgekommen zu sein. Die Lage ist weitaus besser als zu Corona-Zeiten oder direkt nach dem russischen Angriffskrieg. Binnen Monaten musste man sich aus der Abhängigkeit vom russischen Öl befreien. Heute wächst Leuna dank höherer Investitionen. Niklas Ottersbach war vor Ort.
Es ist ein ungewöhnliches Bild für einen Chemiepark. Neben alten Braunkohleschloten und modernen Dampfkraftwerken lagern meterhoch Buchenholzstämme. Hier in Leuna investiert der finnische Papierproduzent UPM 1,2 Milliarden Euro für Deutschlands größte Bioraffinerie. Das Buchenholz wird in Leuna chemisch zerlegt in die Bestandteile Zucker und Lignin. Und aus Letzterem könne man Industrieruße aus Rohöl ersetzen, sagt UPM-Sprecher Martin Ledwon.
Jedes schwarze Gummiprodukt, Reifen, Schläuche, Druckschläuche, Gummiverkleidungen, Profile in den Bussen, also alles, was aus Gummi letztendlich besteht, enthält heutzutage zu einem unterschiedlich großen Teil Industrieruße. Und das ist zum Beispiel ein Stoff, den wir über diese ligninbasierten Füllstoffe, die wir herstellen, erneuerbare Füllstoffe nennen wir die, ersetzen wir diese Industrieruße.
Die Produkte von UPM sind trotz Emissionen innerhalb der Produktion insgesamt bilanziell CO2-negativ und haben damit Auswirkungen auf die Klimabilanz von anderen Produkten, so Sprecher Martin Ledwon.
Das heißt also, wenn ein Autohersteller hier zum Beispiel unsere ligninbasierten Füllstoffe für die Herstellung von Reifen oder Gummi nutzt, hat es eine Auswirkung auf die CO2-Bilanz des Autos. Das ist der Markt, den wir adressieren.
Die Bioraffinerie ist nur eine von mehreren Großinvestitionen im Chemiepark Leuna. Das Gasunternehmen Linde baut derzeit den weltgrößten Elektrolyseur für die Produktion von grünem Wasserstoff. Auch ein E-Fuels-Forschungszentrum wird mit Fördermitteln vom Bund in Leuna errichtet. Der flächenmäßig größte Chemiepark Deutschlands wächst weiter.
Mit ungefähr 300 Hektar brutto ist das größte Chemieerweiterungsprojekt in ganz Europa,
sagt Chemieparkchef Christoph Günther. Die Zeiten der großen Krise sind vorbei. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hing der Chemiepark zu 90% von russischem Rohöl ab. Binnen weniger Monate musste russisches Öl ersetzt werden. Die Angst, dass die Kraftstoffversorgung zusammenbricht, war groß. Mitglieder der Bundesregierung gaben sich im Chemiepark Leuna zeitweise die Klinke in die Hand. So zum Beispiel der Ostbeauftragte Carsten Schneider bei seinem Leuna-Besuch im April 2022 mit einem Beistandsappell.
Das bedeutet, dass uns nicht egal ist, was hier passiert, sondern dass in der Bundesregierung Regierung bis in die Spitzen hinein wieder alert sind und Acht geben, dass der Standort erhalten bleibt.
Mittlerweile kommt das Öl nicht mehr aus Russland, sondern aus der Nordsee und den Arabischen Emiraten.
Es war ja auch eine sehr turbulente Zeit, die wir seither erlebt haben. Und es ist bemerkenswert, was gelungen ist, gerade bei der Frage der Substitution des russischen Öls.
Ein Grund, weshalb Leuna besser aus der Krise kam als der Chemiestandort in Ludwigshafen, die Wertschöpfungskette. Leuna erzeugt selbst Strom und Dampf und verdient Geld mit dem Energiehandel, mit 1000 Stromgeschäften pro Tag.
Das hat den Kunden sehr geholfen und das gab es anderenorts nicht.
Die Auslastung im Chemiepark Leuna ist also besser als andernorts, aber noch immer sind die hohen Energiepreise ein Problem. Der Erdgaspreis ist zwar deutlich niedriger als vor 2 Jahren, aber immer noch 4-mal so hoch wie in den USA. Dennoch sind die Untergangsszenarien, die der Chemieparkchef selbst an die Wand gemalt hatte, nicht eingetreten. Im Gegenteil. Jetzt kommen 200 neue Arbeitsplätze mit der Bioraffinerie von UPM. Insgesamt gibt es 15.000 Industriearbeitsplätze. Nach der Krise stehen die Zeichen in Leuna also auf Wachstum, auch dank nachhaltiger Chemie.
Statt Deindustrialisierung mehr Industriearbeitsplätze, denn auch wichtige internationale Konzerne siedeln sich in Ostdeutschland an. Gerade hat der weltgrößte Chipkonzern TSMC sein Milliardenprojekt in Dresden gestartet. Den US-Chipkonzern Intel zieht es nach Magdeburg. Allerdings ist das noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Viel, worauf man stolz sein kann. Kommt das aber an? Zugeschaltet ist jetzt Simona Stojkova, Buchautorin und ehemalige Vorständin eines großen amerikanischen Finanzkonzerns. Frau Stojkova, Sie sind in einem Ostberliner Plattenbau aufgewachsen, haben eine internationale Karriere gemacht und schauen jetzt sozusagen von außen drauf. Was sehen Sie in Ostdeutschland?
Für mich hat der Osten Deutschlands durch die Versorgung mit erneuerbaren Energien, die großen freien Bau- und Gewerbeflächen, die ausgezeichneten Hochschulen und Forschungszentren, die traditionsreiche Industriekultur mit Transformationserfahrung und die vorteilhafte Lage in unmittelbarer Nähe zu Osteuropa, immenses Zukunftspotenzial, das wir wirklich ergreifen müssen. Das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum ich mein Buch Die aus dem Osten geschrieben habe, damit wir als Gesellschaft aufhören, Potenziale weiterhin zu verschenken.
Der Chemiepark Leuna, der hat tatsächlich eine ungeheure Transformation geschafft. Ist das nicht ein Vorbild auch für Traditionsunternehmen aus dem Westen?
Absolut. Es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine erfolgreiche Transformation. Durch die Kombination aus dem Aufbau moderner und nachhaltiger Infrastruktur, starke Partnerschaften, optimale Wertschöpfungsketten und eine strategische Privatisierung ist Leuna ein großes, großes Vorbild für andere Regionen im Osten, aber auch im Westen, wo ähnliche Transformationsprozesse durchlaufen werden müssen. Im Bereich Nachhaltigkeit, wie wir wissen, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, genauso wie auch in der Digitalisierung. Und Leuna sorgt dafür immense Inspiration.
Also Sie sind voll des Lobes. Beim Spatenstich von TSMC in Dresden war ja auch der Kanzler dabei, der auch Milliarden an Steuergeldern mitgebracht hatte. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass es quasi eine Parallelwelt ist und dass diese, ich nenne es jetzt mal Erfolge, die Menschen vor Ort nicht erreichen. Stimmt das?
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Bedauerlicherweise herrschen im Osten immer noch große wirtschaftliche Disparitäten. Wir haben niedrige Löhne, wir haben weniger Immobilienbesitz, wir haben Infrastrukturdefizite, insbesondere in ländlichen Regionen. Wir haben Probleme im Bildungs- und Gesundheitswesen. Wir haben starke bürokratische Hürden, wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben Zukunftsängste. Also ich könnte da weiter und weiter ausholen, um nur einige zu nennen. Und diese demografischen und sozioökonomischen Strukturen wirken sich natürlich auf die Alltagsrealität von Menschen im Osten aus. Wenn allerdings der wirtschaftliche Aufschwung im Osten weiter voranschreitet, ist natürlich meine Hoffnung, dass der Alltag der Menschen im Osten anders aussieht und auch anders wahrgenommen wird.
Aber wir haben ja schon positive wirtschaftliche Realitäten. Das Wachstum dürfte mindestens doppelt so stark ausfallen wie in Gesamtdeutschland, erst recht in Westdeutschland. Die Löhne sind immerhin gestiegen, also die Einkommen gleichen sich so langsam an. Und wie gesagt, diese Ansiedlungen von wirklich großen amerikanischen Konzernen, aber auch die Stimmung in Ostdeutschland, in Sachsen jetzt oder in Thüringen, wir stehen kurz vor den Wahlen, hat das ja offensichtlich keinen Einfluss. Warum denn? Nicht, sieht man das nicht?
Wissen Sie, ich blicke auf die Wahlen einerseits mit Besorgnis, aber andererseits auch wegen all dem, was Sie gesagt haben, mit Hoffnung. mit Besorgnis, weil es mir wirklich Angst macht, wie sehr die radikalen Parteien es geschafft haben, Menschen im Osten mit Populismus und Lügen zu instrumentalisieren. Eine Partei, die den deutschen Familienunternehmen schwere wirtschaftliche Zeiten wünscht oder uns von Europa abschotten will, ist für den deutschen Wohlstand der Menschen und der Unternehmen absolut unwählbar. Aber wie gesagt, ich blicke auch mit Hoffnung auf die bevorstehenden Wahlen, denn es bietet eine Chance für einen Neuanfang, für eine gerechte Demokratie, wo Menschen im Osten sich aktiv entscheiden, demokratisch mitzugestalten und sich für Parteien entscheiden, die unsere Demokratie erhalten werden.
Damit aber das ist doch nicht der Fall. Also es ist ja im Moment eine andere Situation da.
Naja, aber es gibt ja schon Menschen, die aufstehen, die für den Osten einstehen. Also wir hatten auch gerade von Jena Optik den CEO. Er hat auch Haltung gezeigt und sich für den Osten ausgesprochen. Wir brauchen halt mehr Menschen im Osten, die in Spitzenführungspositionen oder in Machtpositionen eintreten, damit sie für den Osten einstehen und als Vorbild agieren. Davon haben wir leider noch viel zu wenige. Aber meine Hoffnung ist dass sich das mit der Zeit ändert, auch durch die Ansiedlung der ausländischen Unternehmen, aber auch hoffentlich auch mit der Zeit auch auf DAX-Konzernen.
Braucht es mehr Mut zum Risiko, um einen wirklichen ostdeutschen Großkonzern zu gründen, zu schaffen?
Ja, braucht es natürlich. Also DAX-Konzerne sind ja fast ausschließlich im Westen Deutschlands für historische Gründe. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Westen ja Zeit, sich wirtschaftlich wiederherzustellen und weiterzuentwickeln, während in der DDR die Planwirtschaft, natürlich die wirtschaftliche Entwicklung im Osten stagnierte. Aber wie Sie gesagt haben, seit der Wiedervereinigung hat sich sehr, sehr viel getan. Viele Fehler wurden gemacht, aber es wird mehr und mehr in den Osten investiert. Und das sehen wir auch nicht nur in Leuna, das sehen wir auch in Silicon Saxony, das sehen wir auch in Ludwigsfelde. Und das Gute daran ist, es sind nicht nur große Unternehmen, es sind auch Strukturen drumherum von Startups und kleineren Unternehmen, die sich bilden. Und die unterstützen ja auch die großen Unternehmen und den Wachstum der großen Unternehmen. Insofern gibt es da sehr viele Chancen und Raum für Innovation. Aber natürlich braucht es Mut, denn man muss da einfach hingehen und den Menschen und der Region eine Chance geben. Aber Bedingungen sind dafür da.
Sie haben Mut bewiesen. Sie haben den Plattenbau in Ostberlin verlassen, haben sich hochgekämpft, im Ausland studiert. Das kommt auch im Ausland gut an. In Westdeutschland werden Sie aber immer noch zur Ostdeutschen gemacht. Was läuft da immer noch schief, Frau Stoitschkova?
Ja, ich denke, die Mauer ist immer noch in den Köpfen vieler Menschen und es braucht wirklich, und das ist auch der Grund, warum ich den Buch hauptsächlich geschrieben habe, es braucht wirklich eine Debatte, und zwar eine Debatte zwischen Ost und West, wo sich Menschen wertschätzen, wo Menschen in Perspektivenwechsel auch sich üben und wo Menschen wirklich, wirklich von den Vorurteilen weggehen und anfangen, die Erfahrungen, die der Osten und auch der Westen hat und die Lebenserfahrungen, die Realitäten, dass die auch einen Wert haben, dass die eingebracht werden. Und wir müssen aber auf diesen einen Nenner kommen und aufhören, uns zu beschimpfen oder uns mit Vorurteilen Kopf zu werfen, ja, damit wir genau auf einen Nenner sehen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Und wir gehen jetzt ganz in den Westen nach Duisburg, wo heute einiges los ist. Laute Proteste gab es vor der Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp Steel. Es geht um die Zukunft dieser Sparte, die in einer schweren Krise steckt. Die Nerven liegen blank. Jeder kämpft gegen jeden. Die Furcht vor Arbeitsplatzverlust ist groß. Dominik Peters ist für uns vor Ort. Die Sorgen der Belegschaft, Herr Peters, die sind groß. Was haben Sie heute gehört?
Was ich gehört habe, sind tatsächlich Sorgen. Viele Menschen haben natürlich, die hier auf der Straße stehen, vor dem ThyssenKrupp Steel Verwaltungsgebäude, die haben einen Grund, warum sie hier stehen. Das haben sie mir heute Morgen gesagt.
Die Angst um den Arbeitsplatz, natürlich, wie alle anderen auch hier, ne? Wir sollen hier weggemacht werden. Wir haben hier ewig gearbeitet, gemacht, getan, haben Überstunden gemacht, ne?
Wir haben Ängste, die Belegschaften haben Ängste, dass die Standorte geschlossen werden, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und das treibt uns hier hin.
Ohne Stahl wäre die Region nicht hin. Kohle haben sie schon kaputt gekriegt. Das nächste, was jetzt hier kaputt machen wollen, ist vielleicht der Stahl. Dann sind wir irgendwann hier die Insel der Blumenpflücker oder was?
Ja, hunderte Stahlarbeiter stehen seit Stunden hier auf der Straße zwischen Stahlwerk und Verwaltungsgebäude im Duisburger Norden und die warten, dass sich was tut. Es war ein Statement von der Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp Steel angekündigt für 17 Uhr. Bislang ist aber nichts passiert und man muss sagen, die Spannung, die ist wirklich zum Greifen nah. 17 Uhr wollte Sigmar Gabriel, Aufsichtsratsvorsitzender von ThyssenKrupp Steel, vor die Presse treten und es gab heute Mittag das Gerücht, dass er seinen Rückzug ankündigen könnte. Das Handelsblatt hatte darüber berichtet, hier kursiert dieses Gerücht auch weiter. Wie gesagt, Gerücht, bestätigt ist bisher nichts. So viel ist also noch im Ungewissen hier.
Es gab ja sogar einiges Hickhack um diese Sitzung. Wirtschaftsminister Habeck und auch der NRW-Ministerpräsident, die haben auf Verschiebung gedrängt. Sie haben gesagt, die Aufsichtsratssitzung findet dennoch statt. Man hat nichts verschoben. Und es deutet sich ja ein bisschen an, dass da mehr Gesprächsbedarf ist als bisher gedacht. 2 Stunden für eine Aufsichtsratssitzung, das ist ja auch ganz schön sportlich.
Ja. Es gibt ganz viele Themen, die hier rund um ThyssenKrupp und ThyssenKrupp Steel, um dieses zerrüttete Verhältnis zwischen Tochter- und Mutterkonzern quasi bestehen. Da gibt's viel Gesprächsbedarf. Es gibt ja auch die Meldung von gestern, die gestern aufgeploppt ist, die viele als maximale Eskalation vor dieser heutigen Aufsichtsratssitzung gedeutet haben. Der Chef des Mutterkonzerns, Miguel Lopez, der wollte wohl oder soll wohl Teile des Stahlvorstands entlassen wollen. Darunter auch Stahlchef Bernhard Osburg. Zwischen den beiden hat es in den vergangenen Wochen ungewöhnlich heftigen Streit um die Zukunftsstrategie gegeben. Auch das möglicherweise heute ein Thema gewesen, aber wir wissen noch nicht, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist.
Ja, und leider hat uns Sigmar Gabriel nicht den Gefallen getan, pünktlich um 17 Uhr vor die Presse zu treten. Das heißt, es ist noch vieles offen, viele Fragen offen. Aber was klar ist, die Menschen vor Ort, die machen sich weiter große Sorgen. Vielen Dank an Dominik Peters. Und wir gehen an die Börse. ThyssenKrupp leidet nicht nur unter den gesunkenen Stahlpreisen, sondern auch unter dem internen Hickhack. Stefan Wolf ist bei uns vor Ort. Was macht denn die ThyssenKrupp-Aktien? Wo kommt sie eigentlich her?
Ja, heute legen ThyssenKrupp-Aktien zu um 1% auf 3,22 Euro, also steigen von einem Rekordtief ein bisschen nach oben. Und da sieht man schon, eine Industrieikone rostet an der Börse. Seit Jahresbeginn haben die Papiere 50% verloren. Die Aktien jetzt bei, wie gesagt, 3,22 Euro, vor 10 Jahren noch bei über 40 Euro gewesen. Letztendlich also sieht man hier ganz klar ein drastischer Wertverlust, der eben nicht nur aufgrund der Geschäfte vollzogen wurde, sondern eben auch wegen der Turbulenzen.
Das große Thema heute, die Inflationsrate ist gesunken zum ersten Mal seit 2021 unter 2%. Wir haben darüber berichtet, spannend ist, wie die Börse darauf schaut, DAX, aber auch Euro.
Ja, letztendlich ist es so, dass man nun den Weg frei sieht für Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank, weil das Inflationsziel weitestgehend erreicht zu sein scheint, auch wenn einige Expertinnen und Experten, wir haben es in der Sendung gehört, auch schon davor warnen, dass es sich um Einmaleffekte handeln könnte. Deshalb trotzdem der deutsche Aktienindex auf ein neues Allzeithoch gestiegen bei 18.936 Punkten. Inzwischen steht der DAX wieder etwas darunter, immer noch ein Plus von 118 Punkten bei 18.901 Punkt, ein Plus von 0,6%. Der Euro wegen der zu erwartenden Zinssenkungen unter Druck geraten, verliert 0,2 US-Cent auf 1,1088 $.
Schauen wir auf Nvidia. Laut Spiegel die wichtigste Aktie des Planeten. Der Chiphersteller ist natürlich noch wichtig. Nvidia hat gestern Abend die Bücher geöffnet. Die ganze Finanzwelt schaut darauf, hat der Konzern geliefert.
Der Konzern hat geliefert, das kann man ganz klar sagen. Allein der Umsatz ist um 122% gestiegen. Aber Nvidia hat jetzt schon 5 Quartale hintereinander die Erwartungen der Märkte deutlich schlagen können. Deshalb suchte man hier das Haar in der Suppe. Verweist darauf, dass die Quartalsergebnisse im vergangenen Quartal um 262% zugelegt haben. Nvidia-Aktien hier mit 4% Minus.
Also die Ansprüche oder die Erwartungen sehr, sehr hoch. Schauen wir auch auf den Essenslieferanten Delivery Hero. Der hat gute und schlechte Zeiten hinter sich und hat jetzt offenbar einiges vor.
Ja, jetzt erstmal gute Zahlen vorgelegt und damit positiv überrascht, aber eben auch die Nachricht veröffentlicht, dass man die Nahost-Tochter Talabat noch in diesem Jahr an die Börse bringen will. Das elektrisiert die Anleger, hier ein Kursplus von 9,8%.
Dann fehlen uns zum Schluss noch der Kurs von Gold und auch der Kurs der Staatsanleihen.
Die Umlaufrendite ist leicht gesunken, weil Anleihen mehrheitlich zugelegt haben. Um 2 Basispunkte ging es runter auf 2,24%. Gold hat wieder etwas zulegen können, kostet heute Abend 2.521,10 $. Das sind $15,85 mehr als gestern.
Danke an Stefan Wolf und danke auch für Ihr Interesse. Es folgt jetzt Kultur heute. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.